Danke für die schöne Musik. Schön. Ja, tolle Begrüßung. Boah, schön, dass ich bei euch bin. Ich bin heute mit richtig guter Laune hergekommen und habe mich auf euch Ja, das ist schon. Ich bin gerne bei euch. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ich habe herzliche Grüße aus der Gemeinde Emmen und dem noch existierenden Landesverband der Baptisten im Nordwesten mitgebracht. Die Emder Wochen in Wena gehen also mit meinem Besuch heute weiter. Und nachdem in der letzten Woche Ernst Bonet bei euch war, bin ich heute hier. Und über Ernst geht es auch ein Stück weit. Nämlich, das Thema der Predigt wurde gerade schon genannt, Geben bringt Segen, hat sich im Rahmen einer Reise nach Westafrika, nach Sierra Leone, mit Ernst Bonet im Februar dieses Jahres ergeben. Ich war zusammen mit ihm bei unserem Projekt in Sierra Leone, Love One Another Campaign, eine Sache, die wir gemeinsam mit ganz lieben Freunden in Afrika machen. Wir unterstützen da eine Schule, wir haben da ein tolles kleines Projekt. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal von erzählt habe, wir haben vor ungefähr 12 Jahren einen Verein gegründet, der sinnigerweise Ostfriesland in Sierra Leone heißt, in dem wir verschiedene christlich basierte Bildungsprojekte in diesem sehr armen Land unterstützen. Sechst- oder siebtärmstes Land der Welt, das ist schon eine Hausnummer. Da merkt man erst, wie gut uns das geht, wenn wir wieder zurückkommen. Unser Hauptprojekt ist tatsächlich die Reverend Ernst Bonet International School. Ernst Bonet International School. Und es ist immer was Besonderes, mit Ernst dahin zu fahren, weil dann ja der Founder der Schule kommt. Also ganz großes Kino. Das Ganze liegt in der Diamantenstadt Koido, in der Provinz Kono, und über 600 Schüler, 27 Lehrkräfte. Und damit das Leben nicht langweilig wird, bin ich halt erster Vorsitzender unseres kleinen Hilfsvereins. Das Projekt hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt und neben der rein praktischen Form von Hilfe in Form von Spenden sind über die Zeit tiefe Freundschaften mit einem sehr intensiven geistlichen Austausch entstanden. Und ich muss ehrlich zugeben, dass meine Beziehung zu Jesus Christus durch die Besuche in Westafrika deutlich gewachsen ist und dass ich sehr, sehr viel von unseren Brüdern und Schwestern dort gelernt habe. Der unser Hauptfreund ist der Dr. Christian Tilly Bell, der war im Borromeus Hospital lange Zeit als Frauenarzt tätig, und da nächste Woche kommt schon wieder so ein Frauen, also irgendwie scheint das irgendwie unter Christen eine verbreitete Geschichte zu sein mit den Frauenärzten. Ein bisschen lächeln kann. Ja, genau, jetzt. Also wir versuchen alle 2 Jahre nach Sierra Leone zu fahren, natürlich auf eigene Kosten, um da die Schule weiter zu entwickeln, die Kontakte zu pflegen. Und auch wenn es sich bei Ernst um seinen 6. und bei mir um seinen 5. Besuch handelte, sind die Eindrücke dieser Reisen immer wieder sehr tief und bewegend. Und darauf baut eben die heutige Predigt auf. Als ich im Flugzeug von Brüssel nach Freetown saß, da ist man ja sehr hoch, also Gott viel näher als sonst wir am Erdenbürger, las ich in der Apostelgeschichte, in dem Buch der Bibel, dass zu großen Teilen eine Zusammenstellung von ausführlichen Reisenberichten und Erfahrungen bei der Gründung von christlichen Gemeinden ist. Und die Apostelgeschichte ist eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Ich bin immer wieder neu fasziniert von den gewaltigen Anstrengungen, die die erste Generation von Christen zur Verbreitung der guten Nachricht von Jesus und dem Segen, der ihre Arbeit dabei zuteil wurde, berichtet. Ich finde das toll, was sie geleistet haben. Vor fast 2000 Jahren waren Petrus, Paulus, Stephanus, Barnabas, Markus, Silas, Timotheus und viele andere auf schlechten Wegen und auf wackeligen Schiffen über unglaubliche Distanzen, oft unter Einsatz ihres Lebens als Botschafter Jesu und seiner neuen guten Nachricht unterwegs. Und nun hatten sich Ernst und ich auf den weiten Weg nach Sierra Leone, dem sehr armen, kaputten Land, mit vielen Problemen und Sorgen gemacht. Natürlich ist unser bequemer Flug in wenigen Stunden von Europa nach Afrika nur wenig mit den auf mühsamen, gefährlichen, jahrelangen Reisen der ersten Christen zu vergleichen. Aber Ernst und ich hatten uns auf den Weg gemacht, um unsere christlichen Freunde zu besuchen, unseren Glauben miteinander zu teilen und damit irgendwie auch Botschafter der guten Nachricht von Jesus Christus zu sein. Ich saß also in dem Flugzeug mit einem Gürtel voller Dollar und Euros. Das ist echt spannend, wenn man da gibt es extra Spezialgürtel, wo man so Geld denn so reinfriemelt. Und dann meint man wunders was. Also mit einem Gürtel voller US-Dollar und Euros als direkte Unterstützung für unsere Freunde und unsere Projekte in der Tasche. Im Bauch des Flugzeuges waren drei große Koffer mit jeweils 23 Kilo Hilfsmaterialien, wie gebrauchte Laptops und eine Elektronikbox für eine solarbetriebene Trinkwasseranlage und alles Mögliche und natürlich auch viele Geschenke verstaut. Aber, na klar, ich bin Ingenieur, kein Missionar auf dem Weg, um Predigten zu halten oder Menschen zu bekehren, dafür hatte ich ja Ernst dabei, sondern einfach ein Mensch auf dem Weg zu Freunden, denen es wirtschaftlich lange nicht so gut geht wie uns und praktische Unterstützung brauchen. Bei der Beschäftigung mit der Apostelgeschichte stieß ich auf einen kleinen Abschnitt im Kapitel 11. Machst du das mal an? Stieß ich auf einen kleinen Abschnitt im Kapitel 11, die Verse 27 bis 30, und die ich nach der revidierten Luther-Bibel von 2017 lese. Und mit der Bezeichnung Brüder sind im Folgenden natürlich alle Geschwister der Gemeinde Antiochia in Syrien gemeint. Also, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Die geschah unter Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Dies taten sie auch und schickten zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Antiochia war für das frühe Christentum eine wichtige Stadt. Sie war die viertgrößte Stadt im Römischen Reich und lag ungefähr an der Grenze zwischen der heutigen Türkei und Syrien. In den Versen vor unserem heutigen Predigttext im 11. Kapitel wird von der Gründung der ersten Gemeinde in Antiochia berichtet. Wir lesen, dass die Gemeinde von sogenannten Heidenchristen begründet wurde und dass Barnabas aus Jerusalem nach Antiochia geschickt wurde, um die dortige Gemeinde zu inspizieren und weiter aufzubauen. In Antiochia wurden die Menschen, die an Jesus Christus glaubten, zum ersten Mal Christen genannt. Die junge Christengemeinde wuchs rasch und deshalb holte Barnabas zu seiner Verstärkung Paulus aus Tarsus, der in unserem Text noch mit seinem alten Namen Saulus bezeichnet wird. Es waren also intensive, spannende Zeiten, Gründungszeiten der jungen Gemeinde. Und dann kam Besuch aus Jerusalem und eine alarmierende Prophezeiung von einer bevorstehenden Hungersnot durch diesen Bruder Agabus, der meines Wissens nach hier zum ersten und zum einzigen Mal in der Bibel auftaucht. Wer ist Agabus? Offensichtlich ein Mann, der eine geistliche Autorität war, dem die Leute geglaubt haben, dass er im Auftrag von Jesus, von Gott sprach und Prophetie leistete. Wir können übrigens die Ereignisse, die unserem Bibeltext zugrunde liegen, ganz gut zeitlich einordnen. Im Text wird von der Regierungszeit von Kaiser Claudius gesprochen und der war von 41 nach Christus bis 54 nach Christus im Amt. Die Gemeinde in Antiochia war zwischen 35 bis 40 nach Christus gegründet worden und die in unseren Versen vorhergesagte Hungersnot trat etwa 45 bis 47 nach Christus in Judäa auf. Und die einjährige Wirkungszeit von Barnabas und Paulus in Antiochia mit der gerade angesprochenen Sammlung für die Geschwister in Jerusalem lag also irgendwo in dieser Zeit zwischen 45 und 46 nach Christus. Die angekündigte Hungersnot wurde sehr schnell Realität und das, was vorhergesagt war, traf so ein. Aber mehr als die Frage, wie sich die beschriebenen Ereignisse historisch einordnen lassen, hat mich die Reaktion der jungen Gemeinde in Antiochia auf die Vorhersage dieser Hungersnot im ganzen Römischen Reich, da steht über den ganzen Erdkreis, fasziniert. Eine Hungersnot, nicht nur beschränkt auf eine begrenzte Region, sondern großflächig, ist eine angsterzeugende Prophezeiung. Die gewohnte Ordnung gerät durcheinander. Die Preise steigen, Menschen leiden und auch das Leben in dieser wohlhabenden Hafenstadt Antiochia gerät in Gefahr. Wie muss die Gemeinde auf diese Herausforderung reagieren? Aber anstatt sich erstmal um sich selbst und um die Geschwister im eigenen Umfeld zu kümmern, Vorräte anzulegen und für eine bestmögliche Absicherung zu sorgen, beschließen die Christen in Antiochia, eine Sammlung für die Geschwister in Jerusalem durchzuführen, denen es offensichtlich schlechter ging als ihnen selbst. Diese Sammlung hatte nach meinem Verständnis wohl einen erheblichen Umfang. Dass es sich nicht um eine Kollektion alter Hosenknöpfe und einige rostige Kupfermünzen handelte, wird aus unserem heutigen Bibelvers deutlich. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Nochmal. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Obwohl das Verhältnis zwischen den Gemeinden in Jerusalem und Antiochia vorher nicht immer so ganz einfach war. Es ging um diese Frage, ob die neu bekehrten Heidenchristen nach den alten jüdischen Gesetzen handeln sollten oder ob das eben nicht sein sollte. Und das war lange Gegenstand heftiger Diskussionen, um nicht das zu sagen, richtig Streit lag da in der Luft. Trotzdem legten sie, jeder nach seinem, jede nach ihren Möglichkeiten, eine Spende zusammen. Und das war offensichtlich so viel Geld, dass die Übergabe zur Chefsache wurde. Die beiden Vertrauenspersonen der Gemeinde, Barnabas und Paulus, machten sich auf die etwa 750 Kilometer lange Reise und überbrachten persönlich das Geld an die Verantwortlichen der Gemeinde in Jerusalem. Ich freue mich über diese positive, mutmachende Vorgehensweise der Christen in Antiochia. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir nichts über lange Diskussionen unter dem Motto, auch in Antiochia gibt es viel Anmut und um die kümmern wir uns zuerst und wenn dann was überbleibt, dann könnten wir vielleicht noch was machen. Wir sind doch nun wirklich genügend christlich engagiert und warum sollen wir uns auch noch um die Leute kümmern, die uns so sehr geärgert haben? Jeder muss doch zuerst für sich und seine Familie sorgen. Ich muss mein Geld schwer verdienen und da kann ich doch nicht noch mehr abgeben. Und so weiter und so fort. Nichts davon steht in der Bibel. Wir lesen einfach, dass die Geschwister Geld zusammenlegen, um in Jerusalem und Judäa drumherum zu helfen. Und danach ist das Thema abgehakt. Über den weiteren Verlauf, zum Beispiel die Übergabe der Spende, ein Dankschreiben der Leute aus Jerusalem an die Leute in Antiochia oder so, davon lesen wir in der Bibel nichts. Lukas sagt, abgehakt. Scheint also alles gut gelaufen zu sein. Was heißt denn das für uns? Ein paar Gedanken zu diesem heutigen Bibeltext. Aus dem Alten Testament heraus war es damals in den jungen christlichen Urgemeinden, aber auch noch heute für uns Konsens, also wir sind uns einig darüber, dass wir von unserem Herrn und Gott wunderbar versorgt werden und wir mit großer Dankbarkeit diese Gaben annehmen dürfen. Und damit die Menschen nicht vergessen, wer für uns sorgt, sagt die Bibel, zum Beispiel im 3. Mose 27, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Und es tut uns gut, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, wie sehr wir Menschen als Gottes Kinder von ihm abhängig sind und wie sehr uns Gott immer wieder neu versorgt. Wenn Gott uns auffordert, 10% von dem, was wir bekommen, wieder abzugeben, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir 90% behalten dürfen. In Worten 9:1. Das schafft nicht mal eine Fußballmannschaft. Mit der Idee, dass wir 10% auf den Altar unseres Herrn bringen sollen, möchte Gott uns nichts wegnehmen, sondern er möchte uns zum Nachdenken anregen. Mit großer Dankbarkeit dürfen wir uns immer wieder neu an unseren Herrn wenden, der uns so wunderbar versorgt. Ein guter Nebeneffekt ist, dass mit dem eingenommenen Geld und den Gaben an anderer Stelle Gutes geleistet werden kann. Okay, soweit die Theorie. Praktisch sieht das in unserem Leben manchmal nicht ganz so einfach aus. Wenn wir unsere Lohn- oder Gehaltszettel lesen, dann fallen sofort jede Menge Abgaben und Steuern auf. Fast die Hälfte unseres Bruttolohnes wird direkt wieder abgezogen. Bei uns und den Rest kriegt Erika, aber das ist ein anderes Thema. Vom Nettolohn gehen dann ständig steigende Mieten, Kosten für Wasser, Strom, Heizung, Telefon, Internet, Versicherung, fürs Auto und so weiter ab. Zudem werden auch unsere Lebenshaltungskosten immer höher. Wo bleiben da die 10%, die nach dem gerade gelesenen Bibelvers dem Herrn gehören und heilig sind? Dafür habe ich keine Patentlösung. Aber ich weiß, dass unser liebender Gott unsere jeweilige Situation sieht. Er bewertet den Pfennig der Witwe aus dem Markus-Evangelium höher als die Goldstücke von reichen Leuten, die es sich einfach so leisten können. Baptistische Gemeindekassierer sehen das vielleicht anders, aber das tut hier nichts zur Sache. Es liegt Also an uns, darüber nachzudenken und ehrlich unsere Möglichkeiten einzuschätzen und Gott dankbar unseren gerechten Anteil abzugeben. Und das war schon bei den Leuten in Antiochia vor 2000 Jahren so. Nochmal, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Und ich möchte gar nicht irgendwelche großen Moralpredigten halten, das ist nicht mein Thema, sondern ich möchte Mut machen. Mut machen, großzügig zu sein. Und deshalb habe ich diese Predigt mit dem Geben bringt Segen überschrieben. Eingangs habe ich erzählt, wie ich im Februar mit Ernst Bonet nach Sierra Leone gefahren bin, um dort unsere Freunde zu treffen und an der Weiterentwicklung unseres Schulprojektes zu arbeiten. In den vergangenen Jahren ist unsere, die Ernst-Bonet-Schule, stetig gewachsen und hat sich immer weiterentwickelt. Wir durften erleben, wie wir in den letzten Jahren, als wir das Ganze angefangen haben, habe ich gedacht, ach, wenn wir so 2.000, 3.000 Euro im Jahr sammeln und das zur Unterstützung geben können, dann ist das doch eine tolle Sache. Wir haben im letzten Jahr jeweils ungefähr 30.000 Euro bekommen und durften das einsetzen. Das ist nicht unser Werk, sondern das ist ein Geschenk, das Gott uns immer wieder neu schenkt. Wir haben also ungefähr 30.000 Euro Spenden bekommen und mit dem Geld können wir halt diese Schule und die Lehrer bezahlen und das Ganze Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und natürlich ist dieses Engagement und besonders die Reisen nach Sierra Leone eine Herausforderung. Und wenn ich ehrlich bin, investieren wir eine ganze Menge Zeit, Energie und auch Geld, Reisekosten und weiß ich was. Und das Klima in der Nähe des Äquators ist für einen armen Ostfriesen, für mich, sehr anstrengend. Und diese gegenwärtige Armut ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Und die fremde Kultur und Sprache belasten auch. Der Gottesdienst da ist ganz anders. Und ja, wenn man da so 2-3 Stunden gesessen hat, dann ist einem auch richtig warm. Schöne Grüße. Und dieses Mal, und das ist eigentlich das Zeugnis, was ich sagen möchte, dieses Mal hatte ich mir vor der Reise eine Menge Sorgen über den Verlauf der Fahrt und dem Erfolg unserer Arbeiten an der Schule und auch über unsere Gesundheit gemacht. Ernst war 1 oder 2 Wochen vorher 80 geworden. Und okay, das ist schon eine Herausforderung da in Afrika. Denn auf unseren vorherigen Reisen hatten wir schon eine Menge interessante Erlebnisse gehabt. Es ist tatsächlich kein All-Inclusive-Urlaub irgendwo an einem schönen Strand, sondern wir sind da richtig mitten im Leben. Und dann, also ich kam dahin und hatte so die in der Vorbereitungszeit gedacht, oh Mann, wie wird das wohl werden? Und dann passierte Folgendes. Ernst und ich haben uns an einem Sonntagnachmittag auf den Weg gemacht. Und an dem Sonntagmorgen haben wir uns in der Gemeinde Emmen einen Reisesegen inklusive Kollekte abgeholt. Aber dieser Reisesegen, der war das. Der hat mich diese ganze Reise übergetragen. Er hat mich spürbar begleitet und ich hatte in diesen 10 Tagen das Gefühl, jederzeit unter Gottes starken Schutz zu stehen und dass wir an jedem einzelnen Tag wieder neu gesegnet wurden. Natürlich waren die Tage anstrengend. Wir haben da so eine Wasseranlage aufgebaut und die haben wir dann repariert und dann mit hin und her und her und hin und das Ganze hat mich schon an den Rand meiner Belastungsgrenze gebracht. Aber wenn man dann auf einmal wieder 50 Schüler um einen herum hat, so von so bis so, die einem glücklich anstrahlen. Und wir haben zum ersten Mal Leute getroffen, die bei uns ihren Schulabschluss gemacht haben und jetzt Studierende sind in Freetown. Und der eine will nächstes Jahr seine Akrobation als Arzt machen. Toll, oder? Wir sind gesegnet. In dieser Zeit hatte ich immer das Gefühl, dass wir unter Gottes starken Schutz stehen und dass wir an jedem Tag neu gesegnet werden. Ohne diese Schüler hätten die Kids keine Chance auf Lernen, auf Bildung. Sie wären irgendwelchen bösen Menschen ausgeliefert, die ihnen sagen, ah, mach doch dies, mach doch das. Und so haben wir das Gefühl, dass wir mit überschaubaren Mitteln richtig Segen erleben dürfen. Für mich ist das Erleben auch dann unserer christlichen Freunde da in Afrika, die unter schwierigsten Lebensumständen leben, immer wieder eine große Bereicherung. Die Bereitschaft unserer Freunde, sich füreinander und für die Menschen in ihrer Umgebung einzusetzen, ist vorbildlich und erinnert an die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die ja auch nicht erst nur an sich gedacht haben, sondern an ihre Freunde in Jerusalem. Vielleicht sollten wir von diesem positiven Gottvertrauen unserer Freunde etwas lernen. Durch unsere Kultur sind wir geprägt, dass wir uns oft Sorgen über die Zukunft machen und dass wir immer wieder versuchen, uns so gut wie möglich auf alle möglichen Eventualitäten vorzubereiten. Das kann auch durchaus Sinn machen, aber Sinn ergeben, ne? Sinn machen gibt es nicht. Aber dieses Vertrauen, dass Gott auf uns achtet und für uns sorgt, das darf dabei nicht in den Hintergrund treten. In schwierigen Zeiten igeln wir uns zu häufig ein und versuchen erstmal für uns selbst zu sorgen. Dies gilt für unser persönliches Umfeld, aber auch für die Gemeinde und ganz besonders für unsere Gesellschaft. Als Christen dürfen, sollen, müssen wir jedoch auf Gott vertrauen, weil wir erleben immer wieder neu, dass er es gut mit uns meint und dass er uns immer wieder mit allem Notwendigen versorgt. Und das gilt auch für die predigerlose Zeit in Vena und natürlich auch in Emmen, die ja schon eine ganze Weile anhält. Die Rechnung als Ingenieur ist für mich ganz einfach. Der Herr versorgt uns immer zu 100%. Und davon können wir 10% abgeben, als Dank. Und dann ist immer noch reichlich genug für uns da, weil Gott das ja weiß. Der gibt diese 10%, macht er schon von vornherein so, dass auch wenn wir 10% abgeben, dass immer noch alles, was wir brauchen, für uns da sind. Also im Grunde kriegen wir 110%. Aber das ist eine mathematische Frage. Darauf dürfen wir vertrauen. Und wir dürfen ihm beim Wort nehmen. Also zusammenfassen, Abschluss, Zusammenfassung, geben bringt Segen. Gott fordert uns in verschiedenen Bibelstellen auf, dankbar zu sein, dass er uns mit allem, was wir benötigen, immer wieder neu versorgt. Er fordert uns auf, einen Teil davon wieder abzugeben, damit wir unsere Dankbarkeit ihm gegenüber ausdrücken und ganz nebenbei unsere Gemeinde, den Bund, EBM, Europäische Baptistenmission, unser baptistisches Projekt, aber eben auch andere Projekte wie unser kleiner Verein Ostfriesland in Sierra Leone zu unterstützen. Ob das nun in Form von Geld oder Zeit oder anderen Dingen geschieht, ist gar nicht wichtig. Und so ist dein Einsatz heute Morgen oder dein Einsatz heute Morgen genauso Teil dieser 10%-Geschichte. Ich bin sehr dankbar über das, was ich in meinem Leben erleben durfte, was Gott mit mir gemacht hat, mit dem, was ich mit ihm erleben durfte und wie ich sehen durfte, dass das, was wir abgegeben haben, auch zu Segen für andere Menschen wurde. Und ich kann euch nur den gut gemeinten Rat geben, probiert das selber aus. Amen. Stille, das ist das Schwierigste für mich überhaupt. Aber das probieren wir jetzt mal.